Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Er ist ein international renommierter Evolutionsbiologe und Verhaltensforscher. Er kommt eigentlich aus Holland, lebt seit langem in der Schweiz. Wir freuen uns, dass er heute Vormittag bei uns ist. Guten Morgen und herzlich willkommen, Professor Karel van Schaik.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr van Schaik, wie war die Zugfahrt von Zürich nach Stuttgart?
Sehr ruhig, zum Glück.
Ja.
Und ziemlich leer, zum Glück.
Was ein ganz wichtiges Kriterium ist heutzutage. Wie ist die Corona-Situation aktuell in der Schweiz?
Eigentlich schlimmer als in Deutschland, auch wenn man das nicht erwarten würde vielleicht, weil es in Deutschland so viel Aufregung gibt über alle Maßnahmen. Aber die Schweiz nimmt es ein bisschen lockerer, habe ich den Eindruck.
Was hat sich für Sie persönlich verändert im letzten Jahr, auch vor dem Hintergrund, dass Sie ja als Forscher, der Sie sind, auch immer Vorträge gehalten hat, zu Kolloquien, zu Seminaren eingeladen war?
Plötzlich gab es nichts mehr. Sitzt man zu Hause und zoomt ein bisschen vor sich hin. Das ist aber nicht ein guter Ersatz für Dialog, für persönlichen Kontakten und so weiter. Also das war nicht so schön. Und da kommt noch dazu, dass meine Familie lebt ja in anderen Ländern und da kann man auch nicht mehr zu Besuch gehen. Und man sieht seine Enkelkinder so im Laptop-Bildschirm, oder?
Also man muss dazu sagen, also Ihre Tochter lebt in Holland, wird jetzt in wenigen Tagen Mutter. Mhm. Dann haben Sie einen Sohn, der schon Vater ist. Der lebt, glaube ich, in Greifswald.
Ja.
Also die Abstände sind schon relativ groß.
Ja, man könnte alles in einem Tag machen, aber wenn es keine Reisebeschränkungen und Quarantänepflicht geben würde.
Sie sind ja gelernter und studierter Biologe. Würden Sie so weit gehen, dass die Natur sich inzwischen mit Corona an den Menschen rächt?
Die wissenschaftliche Antwort wäre natürlich, die Natur ist kein Agent, kann sich nicht rächen. Aber als Bild stimmt es natürlich schon. Wenn man rekonstruiert, wie diese Pandemien entstehen, dann ist es eigentlich immer so, dass da ein Kontakt stattfindet, das normalerweise nicht stattfinden würde.
Zwischen Tier und Mensch?
Zwischen Tier und Mensch. Und auch viele Tiere sind dann in Zahlen plötzlich vorhanden. Denkt man an Schweinepest und so weiter oder Hühnerfieber, wie es auch heißt. Das normalerweise natürlich nie passieren würde. Und es ist einfach eine Sache von Chancen.
Ja.
Wenn man so viele Milliarden Tiere da beisammen hat, dass da mal was passiert.
Ist es eigentlich eindeutig geklärt, so viele Monate jetzt nach dem Ausbruch von Corona, von welchem Tier genau das auf den Menschen übergegangen ist?
Ich glaube, im Moment sind die Fledermäuse immer noch die Hauptverdächtigen.
Ein Tier, um das sich Ihr Sohn vor allem von Berufswegen kümmert.
Genau. Also deshalb auch für uns eine spannende Frage. Es gibt Unmengen von Krankheiten eigentlich, die via Fledermäuse übertragen werden. Und teilweise, weil die Fledermäuse haben solche unglaublich starke Immunsysteme, dass die tragen die Viren und so weiter zwar rum, aber werden nicht krank.
Wenn Sie ins Frühjahr und in den Sommer schauen, bleiben Sie ein optimistischer Mensch, was Corona angeht?
Ich bin schon zuversichtlich, denn wenn diese neue Mutanten, die sind zwar infektiöser, aber wenn sie nicht tödlicher sind, dann ist es so eine Art Wettlauf zwischen dieser Mutation und zwischen unseren Impfungen. Hoffentlich gewinnen die Impfungen und kriegen wir wie letztes Jahr im Sommer, dann ist es vorbei.
Die Wahrheit über Eva, das ist der Titel des neuen Buchs, das unser heutiger Gast geschrieben hat, der Evolutionsbiologe und Verhaltensforscher Professor Karel van Schaik in Kooperation mit Kai Michel, einem Journalisten und einem Historiker. Das klingt nach einer Monster-Mammut-Aufgabe, sozusagen Millionen Jahre aufzubereiten, um zu gucken, wie diese Unterschiede zwischen Mann und Frau zustande gekommen sind.
War es auch.
Ja.
Das Buch ist auch ein bisschen dicker als geplant deshalb.
Was war das Härteste für Sie?
Auf Englisch sagt man so schön connecting the dots, nicht? Es gibt viele Leute, die sich mit dieser Sache beschäftigt haben, aber das hat sich nie zu einem großen Ganzen zusammengefügt. Und das ist unsere Aufgabe gewesen, um zu sagen, wie hängt das jetzt alles zusammen? Und was ist jetzt die Wahrheit über Eva?
Ja, was ist die Wahrheit?
Die einfachste Art, um damit umzugehen, ist zu sagen, es gibt ein paar Lügen über Eva, die wir jetzt entkraften können.
Die erste Lüge und wichtigste?
Die wichtigste ist vielleicht, dass die Biologie nichts damit zu tun hat. Dass die Männer zwar stärker sind und die Frauen zwar die Kinder gebären und so weiter, aber dass wir aus sowohl der Verhaltensbiologie bei den Affen als aus der Ethnographie, also wie Leute überall auf der Welt, in welchen Art von Gesellschaftsstrukturen die gelebt haben, wissen, dass das nicht bedeuten muss, dass die Männer die Frauen dominieren.
Aber wenn Sie die Primaten, die Menschenaffen ansprechen, da gibt es doch bei den Gorillas den Silberrücken, klar, der ganz klar und eindeutig auf Position 1 rangiert.
Ja, das stimmt. Er ist zwar immer ganz nett zu seinen Weibchen, aber wenn da etwas passieren würde, ist er natürlich da und dominiert. Aber nehmen wir die Bonobos. Bonobo-Männchen sind eigentlich genauso viel größer als ihre Weibchen, als bei den Schimpansenmännchen das der Fall ist. Trotzdem sind sie ganz nett, so die Weibchen.
Und wie ist es bei den Orang-Utans, die Sie ja nun besonders gut kennen?
Die Männchen, die werden bis zu zweimal größer als die Weibchen. Also das sind riesig, die sind 80 Kilo oder sowas und die Weibchen so 35, 40. Und sie können auch die Weibchen festhalten, zum Beispiel. Das Handholding nennen wir das. Aha. Dann möchte das Weibchen weg, kriegt sie keine Chance. Aber wir haben nie gesehen, dass ein Männchen ein Weibchen verletzt.
Und wie ist es dann bei der sozialen Hierarchie zwischen den Männchen und den Weibchen, zum einen bei den Gorillas, Schimpansen und zum anderen eben auch bei den Orang-Utans?
Es ist schwierig, um über eine Hierarchie zu reden, denn sie sind so ein bisschen nicht so gesellig. Sie gehen einander ein bisschen aus dem Weg meistens. Klar, wenn es wirklich drauf ankäme, wäre das Männchen dominant, das ist eindeutig. Also die halten sich zurück. Das bedeutet, dass da irgendetwas der Fall ist, eine Hebelwirkung auf der Weibchenseite, wodurch das nicht passiert, dass das Männchen dann sich durchsetzt.
Wie sieht diese Hebelwirkung aus?
Das Wichtigste ist, dass die Weibchen Allianzen bilden können. Die können sich also als Grüppchen verteidigen, die helfen einander aus.
Und werden damit stärker?
Die wird natürlich, ja. Also das sehen wir bei vielen Arten, wie bei Menschen übrigens. Das zweite ist ein bisschen kompliziert, das hat mit versteckter Eisprung zu tun. Wenn der Eisprung unklar ist, wann das passiert, dann muss das Männchen sich zurückhalten, denn dann hängt es davon ab, ob das Weibchen ihn auserwählt in diesem Moment oder nicht. Wenn er es verbockt und das Weibchen ständig verprügelt, wird sie ihn vermeiden und dann hört sie auf. Und das ist bei den Bonobos sehr wichtig.
Professor Karel van Schaik, also der Mann, der als Evolutionsbiologe und Verhaltensforscher sich um das Thema Menschwerdung in vielerlei Hinsicht gekümmert hat. Ihre Forschungen haben ergeben, dass Männer und Frauen eigentlich gleichberechtigt waren, korrekt?
Genau. Hier sehen wir die Hebelwirkung der Frauen. Jagen und sammeln heißt es ja so schön. Das bedeutet, Männer und Frauen haben, könnte man sagen, eine unterschiedliche ökologische Nische. Aber das Wichtige ist, die brauchen einander. Mhm. Also die Männer brauchen die Frauen brauchen die Männer. Es geht noch sogar weiter, die ganze Familie braucht einander, die Familien innerhalb der Gruppe brauchen einander, um die Kinder zu erziehen und die Nahrung zu teilen. Also das Teilen, das Teamwork war immer das Geheimnis, könnte man sagen, des Erfolges der Menschheit.
Und dann vor 10.000, 12.000 Jahren sind die Menschen plötzlich sesshaft geworden, haben mit Viehhaltung begonnen, haben Getreide angebaut. Und da ist im Binnenverhältnis zwischen Männern und Frauen was passiert?
Sobald Landwirtschaft anfängt, gehen die Geburtsraten hoch. Und auch wenn es manchmal Epidemien gibt und so weiter, die Bevölkerung steigt rasant. Aha. Und dann ist eines Tages ist der Raum nicht mehr da, um zu jagen. Und in dem Moment dreht's um und werden die Männer müssen jetzt sich verteidigen, weil wenn es so knapp wird und so voll wird, dann fangen sie an, sich gegenseitig anzugreifen. Man muss sich also verteidigen. Und in dem Moment übernehmen die Männer wieder. Dann wird es sogenannt patrilineal.
Darf ich einen kleinen Einwand machen?
Ja, klar.
Ich würde jetzt sagen, so wie Sie es schildern, wenn Frauen plötzlich mehr Kinder auf die Welt bringen als früher, dann werden diese Frauen in ihrer Rolle ja auch stärker.
Wenn Frauen mehr Einfluss haben in eine Gesellschaft, dann wird es nicht matriarchal, so wie was bei den Männern Seite patriarchal wäre, sondern bleibt es immer noch gleich. Und es ist immer noch wie vorher sehr konsensbasiert, wie wir sagen immer, wie in der Schweiz, endlos palavern, bis wir alle am gleichen Strang ziehen.
Das heißt, Frauen streben nicht nach Dominanz?
Ethnografisch gesehen, nein. Heutzutage leanen sie in, natürlich, das ist eine andere Geschichte. Aber im Durchschnitt ist es so, dass in diesen Gesellschaften es einfach noch sehr egalitär ist.
Welche Rolle spielt der Umstand, dass mit dieser Sesshaftwerdung von Menschen plötzlich Eigentum eine große Rolle spielt?
Das ist genau der nächste Schritt. Also der erste Schritt ist, wenn die Dichte zu hoch wird, dass die Männer für die Verteidigung gebraucht werden und entstehen also Clans von Männern. Die Frauen müssen dann von irgendwo anders herkommen. Und der zweite Schritt ist, dass nach einer Weile, hat relativ lange gedauert, erfindet man Privatbesitz, Land, Vorräte und das kann man dann weitergeben. Aber das Weitergeben, da kommt wieder ein bisschen Biologie rein, das geht am besten via Söhne, denn so kann man mehr Enkelkinder produzieren und dann entstehen erstmal reiche und arme Familien und die reichen Männer nehmen sich dann mehrere Frauen, vererben das in der männlichen Linie und dann wird es sehr wichtig, dass die Männer das Sexualverhalten ihrer Frauen kontrollieren und dann nennen wir es Patriarchat. Jetzt übernehmen die Männer in der Gesellschaft, die reichen Männer, die Elite, übernimmt einfach die Herrschaft und alle Bräuche und so weiter sind nur da, um deren Interessen zu verfolgen.
Wir haben darüber gesprochen, wie sowas wie Patriarchat entstehen konnte. Welche Rolle hat da eigentlich die Religion gespielt?
Die meisten Menschen denken, die Religion hat Schuld.
Ja.
Unsere Religion zumindest ist viel später gekommen. Also das Patriarchat entwickelt sich häufig, nicht überall, zusammen mit Staaten, frühen Staaten. Dann werden also diese Eliten werden zu Königen.
Aha.
Und die Bräuche werden zu Gesetze festgelegt. Und dann entsteht also eine sehr despotische Gesellschaft, wo die Männer das Sagen haben.
Aha.
Gleichzeitig, und das ist auch wieder eine von diesen Gesetzmäßigkeiten, entstehen dann auch Götter. Denn der König macht eigentlich Kriege. Und der braucht Unterstützung von einem Gott.
Und irgendwann kam die Bibel und hat dieses alles zementiert mit dem Satz, dass die Frau dem Manne untertan sein soll?
Da kommt diese Paradiesgeschichte natürlich, ja, zweiter Schöpfungsbericht und danach...
Die Frau und der Apfel?
Genau, sehr wichtig. Was war die Konsequenz? Rauswurf aus dem Paradies.
Die Frau als Sünderin?
Sie wurden natürlich beide bestraft, aber die Frau extra bestraft und der Mann untertan. Das war neu.
Aber damit konnten sich in Folge Generationen von Männern auf eben diese Bibel und auf eben diese Zitate berufen.
Genau, hatten sie eine göttliche Rechtfertigung für die Unterdrückung der Frauen. Das andere war natürlich, Monotheismus ist Männersache.
Aha.
Und weil jetzt der eine Gott für alles zuständig ist, ist er eigentlich zuständig für Kriege und so weiter. Und das andere ignoriert er.
Ansonsten kann man sagen, die Götter fast aller Religionen, zumindest die, die ich kenne, sind männlich.
Mhm.
Und die Wirkung dessen, was da irgendwann vor 2000 Jahren mal aufgeschrieben wurde, hat sich in den Köpfen der Menschheit zementiert?
Auch da wieder, ja, das stimmt. Alle Weltreligionen sind männerdominiert, weil sie alle aufbauen auf Staaten, die so entstanden sind, dass sie patriarchal organisiert waren. Jetzt ist aber die Ironie der Geschichte. Die Jesusbewegung war unglaublich frauenfreundlich. Auch die frühchristlichen Gemeinden außerhalb von Palästina, da gab es Gemeinden mit Frauen an der Spitze. Das Christentum, das entstanden ist, hat sich gewandelt, total gewandelt von der Lehre Jesus bis zum Dogma des Katholizismus, weil es Staatsreligion wurde. Und da musste natürlich, als Staatsreligion, musste man den Interessen des Kaisers dienen. Und das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Da lebt man in einem ganz patriarchalen Staat.
Die Orang-Utans auf Borneo und auf Sumatra. Haben Sie, Professor Karel van Schaik, einen ungefähren Überblick noch, wie oft Sie die besucht haben?
Wir haben in 1976 angefangen.
Okay.
Auf Sumatra.
Bis?
Wenn man mein Professor wird in Zürich, dann kann man nicht mehr so häufig hin. Das ist dann, dann hat meine Frau die Sachen übernommen.
Das heißt, das war irgendwann in den Nullerjahren, wo sie dann nicht mehr so häufig nach Indonesien gereist sind.
Aber einmal im Jahr, das hat noch schon geschafft, habe ich noch geschafft meistens. Ja.
Wie oft haben Sie Malaria gehabt?
Ja, einmal war es so, dass ich dachte, jetzt ist es vorbei.
Tatsächlich? Und, ja. Was war da passiert?
Na, es gibt so eine Insel in der Nähe von Sumatra, wo früher viel abgeholzt wurde. Dann hat man aufgehört wegen Malaria. Und das jetzt verstehe ich, wieso. Denn das ist eine Art Malaria, die war nicht so nett. Und da war ich auf einer Expedition für Makaken damals. Und als ich dann zurückkam, dann war ich wieder im Wald. Also ich konnte nirgends mehr hin. Und ich hatte zwar natürlich Medizin dabei, aber das kam immer wieder raus. Und,
Wie lange hat das gedauert?
6 Tage, so in so einer Art Delirium. Und am Ende war ich noch 54 Kilo.
Oh Gott, wer hat Sie gerettet?
Meine Frau.
Was hat sie gemacht?
Versucht immer wieder Medikamente zu geben und Wasser zu geben, damit es drin bleibt. Und wenn es wieder rauskommt, wieder Neues
dazugeben. Haben dazugehen. Sie da noch eine konkrete Erinnerung dran?
Ja. Denn man hat immer das Gleiche, den gleichen Traum, die gleichen Bilder. Also zum Beispiel, was ich immer gesehen habe, so, das war eine Kirche, eine große Kathedrale, ganz dunkel, voller Leute, aber ganz dunkel. Und in der Mitte schritt Charles de Gaulle.
Okay.
Mit der Königin von Holland. Keine Ahnung, wo das herkommt. Aber das Bild kam immer wieder zurück.
Hatten Sie auch dieses Nahtoderlebnisbild von dem Tunnel mit dem Licht am Ende?
Na, vielleicht war das dann dieses Nahtodding. Aber ich habe es nicht. Es gab keine erhellende Erlebnis am Ende. Ja. Nein.
Es ist dann gut für Sie ausgegangen. Ich weiß nicht, sind irgendwelche Folgen oder Spätfolgen dann geblieben?
Nein, zum Glück nicht. Nein, nein.
Die Bilanz dieser vielen Reisen, die Sie unternommen haben, da muss man vermutlich unterscheiden zwischen dem, was es wissenschaftlich gebracht hat und dem, was es Ihnen persönlich auch gebracht hat. Mhm. Wenn wir mit dem Persönlichen beginnen, wie wichtig war das für Sie auch als Mensch?
Man lebt in einer ganz anderen Kultur. Das hat mich natürlich für die Anthropologie interessiert damals. Ich habe ein bisschen die lokale Sprache gelernt, nicht nur Indonesisch, aber auch Gayo hieß das da. Man ist der einzige Weiße. Mhm. Und dann ist es viel intensiver, als wenn man nur zu Besuch kommt. Und man lernt die Sprache und man sieht deren Bräuche und Sitten und fängt an, sich Fragen zu stellen. Auch die Religion kam da schon natürlich zur Sprache, denn sie waren Muslime. Aber hat natürlich auch noch viele andere Elemente drin. Also habe ich ein bisschen den Koran gelesen. Komischerweise war genau in diesem Tal, wo wir arbeiten, 40 Kilometer entfernt, der einzige andere weiße Person war ein Pastor aus Holland. Aha. Eine unglaublich beeindruckende Figur, der sein ganzes Leben geopfert hat, könnte man sagen, um diesen Leuten zu helfen. Mhm. Und es hat mich so beeindruckt. Und mit ihm habe ich auch viel gesprochen und er hat mir dann auch ein paar Bücher über das frühe Christentum gegeben und so weiter. Also so kam ich dann eigentlich zur Anthropologie, zur Religion. Und automatisch mit der Affenforschung kommt man dann auch zur Menschwerdung.
Ich habe vor ein paar Jahren mal mit Sinje Preuschhoff eine Sendung gemacht. Eine Frau, die sich auch mit Orang-Utans sozusagen als Lebensaufgabe beschäftigt hat. Ich weiß nicht, kennen Sie sich persönlich?
Wir kennen uns persönlich ziemlich gut. Wir sind beide beim Professor van Hoof promoviert in Utrecht damals und kennen uns von daher.
Sie hatte so eine Aufzuchtstation von Orang-Utan-Babys, wo es die Mutter nicht mehr gab und die allein nicht überlebt hätten.
Genau, also das ist ein Problem, vielleicht nicht das allergrößte Problem im Moment, wodurch die Populationen verschwinden, aber es ist ein Problem. Die Babys, die sind so cute, wie sagt man das auf Deutsch, so süß, wollen die Leute gerne haben. Da muss man erst mal rankommen. Das tut man dann, indem man die Mütter umbringt und dann die Babys rausnimmt. Und nach einigen Jahren werden die Babys groß und die werden ungeheuer stark. Und dann hat man das Problem, dann gehen die in einen Käfig. Das ist wirklich ganz traurig.
Und traumatisiert sind sie sowieso.
Total traumatisiert. Ja. Die muss man dann wieder aufpappeln. Und auch medizinisch natürlich, die haben oft auch allerhand Parasiten und Krankheiten. Ja. Und dann erst Mit viel Aufwand kann man sie dann wieder vorbereiten für ein Leben im Freiland.
Wären, Herr van Schaick, Orang-Utans Menschen, wie würden Sie sie beschreiben?
Als Einzelgänger und Philosophen.
Philosophen, warum?
Weil sie, wenn sie so im Wald sitzen, dann sitzen sie häufig so, als ob sie über etwas nachdenken.
Aha.
Und in Sumatra wissen wir, dass sie, das war auch der Grund, dass ich mich dort angesiedelt habe in diesem Ort, verwenden sie Werkzeuge. Mhm. Das war das erste Mal, dass wir das gesehen haben im Freiland, das Technologie, und wir wissen, dass das jetzt alles Kultur ist und das ist, hat eine ganze Reihe Forschungen ausgelöst. Aber da saß dieses Männchen bei einem Baumloch und da sehen wir die kleinen Bienen rein und rausfliegen.
Mhm.
Und dann schaut er das Baumloch an, so wie wir das machen würden. Und dann macht er sich ein Werkzeug und fängt an, da den Honig rauszunehmen.
Ein klares Zeichen von Intelligenz?
Klar, denn das ist alles gelerntes Verhalten. Und das Gleiche sieht man am Abend, bevor sie ein Nest machen müssen. Dann sitzen sie so eine Weile rum und schauen sich um und denken so, wo möchte ich jetzt mein Nest bauen? Das ist meine Interpretation. Und dann nach einer Weile stehen sie auf und machen das Nest irgendwo 10, 20, 25 Meter entfernt.
Kennen Orang-Utans Freundschaften und Feindschaften?
Oh, ziemlich sicher.
Ja.
Weil eigentlich, das gilt ja für fast alle soziale Tiere. Orang-Utans sind da ein bisschen halbsozial, könnte man sagen, aber sie kennen genau ihre Umgebung. Und bestimmte mögen sie, also zum Beispiel die Weibchen. Das sind Mütter und Töchter und Enkeltöchter und Tanten und so weiter. Und die Männchen, die verschwinden.
Als Einzelgänger?
Als Einzelgänger.
Mhm.
Ja, aber die bauen dann auch wieder Beziehungen auf mit Weibchen irgendwo. Es ist nicht nur Einzelgänger sein. Es gibt auch Freundschaften und es gibt unglaubliche Variabilität in Persönlichkeiten.
Und es gibt Feindschaften, die dann auch sehr gewalttätig und vielleicht tödlich enden?
Das hängt natürlich sehr von den Umständen ab. Und jetzt hatten wir vor 5 Jahren einen Spezialfall, wo ein Weibchen, ein anderes Weibchen, wirklich versucht hat zu beißen, aber die Eckzähne von den Weibchen sind nicht tief genug. Was hat sie gemacht? Sie hat ein Männchen mitgenommen, das dann dieses Weibchen auch noch gebissen hat.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit Professor Karel van Schaick, der als Evolutionsbiologe und Verhaltensforscher auch insgesamt 16 Jahre in den USA gelebt hat. Eine sehr prägende Zeit auch für Sie damals in North Carolina.
Mhm. Im Fernsehen sehen wir die Soap-Operas von Amerika und so weiter. Man denkt, wir wissen, wie es läuft. Weiß man nicht. Es ist total anders.
Wie haben Sie die letzten 4 Jahre erlebt von der Schweiz aus, von Zürich aus, wenn Sie in die USA geguckt haben?
Mit großem Trauer natürlich. Also da ist etwas kaputt gegangen und ich hoffe, das kommt wieder zusammen.
Mhm.
Aber das hat natürlich tiefe Wurzeln. Das sah man in den 90ern schon, zum Beispiel North Carolina. In den Städten, da gibt's toll, aber wir haben immer gesagt, also man fährt raus und dann ist es, als ob man in die dritte Welt geht manchmal.
Ja.
Also die Unterschiede zwischen Arm und Reich und Städte und Land werden immer größer.
Und was wir in Europa uns auch nicht klar gemacht haben, ganz offenkundig, dass es schon sehr lange eine tiefe Verachtung gibt für das etablierte politische System in den USA.
Ja. Das könnte auch ein systemischer Fehler sein, indem man hat diese zwei Parteien und dann gibt es nicht viel Raum, nicht viel Spielraum für andere Bilder. Denn im Moment zum Beispiel bei den Demokraten gibt es diese linke Flügel, aber wenn sie sich durchsetzen würde und einen Kandidaten liefern, wäre sie sang- und klanglos.
Ja.
Hätten sie verloren natürlich, denn ja, dann man muss die Mehrheit schaffen. Und das könnte ein Problem sein, dass in Deutschland oder in Europa im Allgemeinen, wo wir viele Parteien haben, hat man das natürlich nicht.
Und die große Leistung von Trump war dann, diese versprengten, abstiegsängstlichen Menschen, Männer wie Frauen im Übrigen, einzusammeln und sie für seine Zwecke einzuspannen?
Absolut, denn es ist nicht mein freundlicher Nachbar, könnte man sagen. Aber er hat die Elite ganz, ganz eindeutig beleidigt die ganze Zeit. Alles, sie haben ihm geglaubt und er hat geliefert.
Und er hat alle oder fast alle Kollegen von Ihnen, Wissenschaftler jeglicher Couleur, als chronische Lügner bezeichnet.
Ja, leider. Also sein Wissenschaftsleugnung ist natürlich einfach einzigartig. Und das ist das the new normal, huh?
Das hat auch viele Menschen in den viele Wissenschaftler in den USA erschüttert, weil plötzlich Gelder gestrichen wurden, weil Forschungsvorhaben nicht mehr realisiert werden konnten.
Und vielleicht das, was noch am meisten wehtut. Wir versuchen, Wissen zu generieren. Und wir versuchen der Gesellschaft zu sagen, wenn wir denken, etwas läuft schief. Denk mal an Klimaforschung und Biodiversität, damit habe ich mich früher viel beschäftigt. Und dann kommt ein Trump und der sagt, das macht ihr nur, damit ihr eine schöne Stelle bekommt. Und das tut weh.
Erleben wir mit dem Fall, also im doppelten Sinn des Wortes, mit dem Fall von Donald Trump auch den Untergang böser, alter, weißer Männer?
Schön wäre es. Jede paar Jahre wachsen die nach, diesen alten, weißen Männern. Und ich weiß nicht, also es ist ein bisschen wie bei den 1860ern. Ich weiß nicht, ob die neue Generation alten Leuten, welcher Farbe und welches Geschlechts auch, ob die so viel besser machen.
Das heißt, Sie sehen neue Trumps schon in den Startlöchern stehen?
Ja, ein bisschen schon, weil das System ein Problem hat. Es ist auch ein riesiges Land, das nie zusammengekommen ist. Und das ist natürlich, gilt überall ein bisschen, aber dort ist es schon sehr extrem.
Erleben wir im Jahr 2021, Herr van Schaik, das beginnende Ende des Patriarchats?
Ich hoffe, das Ende des Endes des Patriarchats.
Was ist das Ende des Endes?
Dass wir wirklich eine Gesellschaft haben, und wir sind doch gut auf dem guten Wege, wo Gleichberechtigung echt gelebt wird.
Und es hat sich da ja auch in den letzten, sagen wir, 30, 40 Jahren sehr, sehr viel geändert. Oder täusche ich mich?
Nein, ich glaube schon. Also ich sage immer, meine Kinder leben schon in einer anderen Welt, als wo ich aufgewachsen bin. Und die Geschichten von meiner Großeltern und meiner Schwiegermutter und so weiter, die würde man jetzt nicht mehr hören.
Ja.
Wir müssen natürlich aber aufpassen, dass die Gesetze sind schon da, dass wir es auch tatsächlich umsetzen. Und da gibt es immer noch ein Belohnungsproblem.
Was die Gehälter angeht.
Was die Gehälter angeht. Und nicht nur, dass Frauen weniger arbeiten und vielleicht ein bisschen weniger bekommen, weil sie nicht auf den Tisch hauen und so weiter. Aber auch Berufe, wo der Anteil von Frauen höher ist, werden weniger gut belohnt.
Wenn mehr Frauen auf der Welt an die Macht kommen, wird die Welt dann eine bessere?
Alles sind Menschen. Es gibt riesige Überlappungen. In Fähigkeiten und so weiter, auch in Temperament und so weiter. Aber es stimmt schon, dass im Durchschnitt Männer mehr geneigt sind, und das kann man auch biologisch erklären, um bei Konflikten zu eskalieren. Und Frauen mehr geneigt sind, um zu versuchen, zu glätten und zu beruhigen und zu versöhnen.
Und Kompromisse zu finden.
Aber schauen Sie mal in die Schweiz, da sind wir Weltmeister, Kompromisse finden.
Aha.
Und das machen Männer und Frauen schon seit Ewigkeiten. Also eine Welt, wo die Frauen genauso wichtig sind als die Männer, wäre eine gerechtere, gleichere Welt, nicht eine unbedingt eine ganz andere Welt.
Und für diese gleichere und bessere und gerechtere Welt wäre eines unabdingbar als Postulat für die Zukunft: Bildung?
Ich glaube, die Bildung ist echt unglaublich wichtig. Überall, wo die Frauen mehr Chancen auf Bildung haben, gehen allerhand Indikatoren von Glück, Gleichheit, Gesundheit gehen hoch.
Aha.
Die Kinderzahl geht zurück. Wenn man weniger Kinder zu betreuen hat, werden sie pro Kopf natürlich viel mehr bekommen und viel besser betreut werden und so weiter. Also das Ganze, wirklich das überlebenswichtige Klimawandel-Biodiversitätsproblem, das ist ja eigentlich ein doppeltes Problem. Das müssen wir in den Griff bekommen, wenn wir noch überleben wollen in den nächsten 50, 100 Jahren. Und Bildung ist dafür der Schlüssel.
Das war Ihr Schlusswort. Ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren.
Gerne.
Eins gehört. SWR.